Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Ort des Geschehens, Berlin-Treptow. Dort hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet. Ein PKW ist mit einer solchen Wucht gegen einen Baucontainer gerast, dass das Auto zerrissen wurde und in Flammen aufging. Von den 4 jungen Männern im Wagen haben nur 2 Insassen überlebt und nach Stand der Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass es sich nicht um einen normalen Unfall gehandelt hat. Die Details von Inforadio-Reporterin Lena Petersen.
Ein Audi rast mit hohem Tempo über die Straße am Treptower Park. Augenzeugen berichten, dass der Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über den Wagen verloren hat. Das Auto reißt erst 2 Bäume am Straßenrand um und prallt schließlich gegen einen Baucontainer. Der Wagen wird auseinandergerissen, die Teile fangen Feuer. Für die Rettungskräfte ein Bild des Schreckens, heißt es seitens der Feuerwehr. Polizeisprecherin Patricia Bremer bestätigt das der RBB Abendschau.
So ein Einsatz mit einem solchen Ausmaß ist auch für die Rettungskräfte und die Polizistinnen und Polizisten etwas ganz Belastendes. Die Kolleginnen und Kollegen wurden auch vor Ort betreut, sowohl seelsorgerisch und auch der eine oder andere Passant, der noch helfen wollte, der noch die Verletzten versorgt hat, wurde betreut.
Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist ein junger Mitfahrer sofort am Unfallort gestorben. Ein zweiter Mitfahrer ist noch im Krankenwagen seinen Verletzungen erlegen. Ein dritter Insasse schwebt in Lebensgefahr. Ein Fußgänger, der den Unfall gesehen hat, hat einen Schock erlitten. Laut Polizei soll kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Der 21-jährige Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort inzwischen festgenommen.
Er wird verdächtigt, ein illegales Kraftfahrzeugrennen gefahren zu sein, mit tödlichem Ausgang. Und ein sogenanntes illegales Kraftfahrzeugrennen muss man nicht zwangsläufig gegen ein anderes Fahrzeug führen. Das kann man auch alleine fahren.
Autorennen sind in Berlin keine Seltenheit. Seit Oktober 2017 sind sie eine Straftat. Dem jungen Fahrer drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Der Bericht von Lena Petersen. So manch einer mag sich die Augen gerieben haben, als er diesen Satz gelesen hat in großen Lettern auf Seite 1 der Bild-Zeitung. Und dieser Satz lautet, Zitat, im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen, Zitat Ende. Der Satz stammt von Kanzlerin Angela Merkel aus dem Interview, das sie der ARD am Dienstagabend gegeben hat. Und gemeint hat sie, klar, damit die eigene Corona-Politik und ihre Regierung. Nun gibt es aber auch beispielsweise Menschen, die haben seit fast einem Jahr weniger bis keine Einnahmen durch Corona. Sie warten auf versprochene Novemberhilfen. Viele Unternehmer und Selbstständige blicken mit Sorge in die Zukunft. Und manche haben bereits jetzt spürbare finanzielle Engpässe, können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Aber die eigentlichen Probleme kommen überhaupt erst noch. Dies die Einschätzung eines Schuldnerberaters in Cottbus. RBB-Reporterin Josefine Jahn hat mit ihm gesprochen.
Noch sei die Situation überschaubar. Rund 30 Privatmieter und noch einmal so viele Gewerbemieter von insgesamt 17.000 haben pandemiebedingt Schwierigkeiten gehabt, ihre Miete zu zahlen, sagt Thorsten Kunze, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft Cottbus.
Wir haben also in vielen Fällen eine wirksame staatliche Hilfe feststellen können und in wenigen Fällen mussten wir dann von unserer Seite als Vermieter nochmal Sonderlösungen schaffen.
Wie etwa Mietstundungen. In jedem Fall eine Hilfe, sagt Reik Burkhardt von der Schuldnerberatung SIN e.V. in Cottbus. Mit Stundungen kämen auch andere Vermieter ihren Mietern entgegen, doch sind diese Zahlungen lediglich aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und staatliche Finanzhilfen sind teilweise zweckgebunden, was vielen nicht bewusst war. Burkhardt sagt voraus, dass es etliche Rückforderungsbescheide geben wird.
Also ich möchte im Moment auch nicht in der Haut eines Kleingastronomen, eines kleinen Reisebüroinhabers, eines Kulturschaffenden, möchte ich im Moment nicht stecken.
Der ein oder andere sei bereits bei ihm vorstellig geworden, sagt Reik Burkhardt.
Also wir haben jetzt einige Klienten, die im gastronomischen Bereich tätig waren. Der Inhaber selber, vielleicht die Familie noch dabei, vielleicht ein Angestellter dabei. Und die merken einfach, dass sie aktuell die Sachen nicht so richtig mehr handeln können.
Bisher sei das nur ein Brodeln unter der Oberfläche, meint der Schuldnerberater. Das Gros an Hilfebedürftigen erwartet er noch. Nämlich dann, wenn Jahresabschlüsse gemacht und Steuererklärungen eingereicht werden müssen und sich etwa zeigt, ob das gezahlte Kurzarbeitergeld Steuernachforderungen mit sich bringt.
Und wenn wir so mit Fachkollegen uns austauschen, da fehlen schon Worte, dass es eben keine Pleitewelle gibt oder Insolvenzwelle, sondern von auch größeren Trägern, die haben vom Tsunami gesprochen.
Wichtig ist, Reik Burkhardt zu betonen, dass Betroffene keine falsche Scheu haben sollten, sich kostenlos beraten zu lassen. Besser früher als später.
Wir schreiben Anfang Februar und für die einen und anderen heißt es ja Winterferien, für die anderen aber Hauptprüfungszeit. Für viele Studierende in Berlin und Brandenburg ist das der Fall. In Zeiten von Corona, aber wohl kaum in vollen Hörsälen, wohl eher digital mit Abstand, ja auch. Aber an den Brandenburger Unis sind auch Präsenzprüfungen weiter möglich und das wiederum sorgt für Unmut bei vielen Studierenden. Es berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
50 Studierende in einem Hörsaal. Zwischen ihnen bleiben mehrere Sitzplätze frei. Alle tragen eine OP-Maske. So laufen einige Prüfungen in diesen Tagen ab, auch an der Universität Potsdam. Dabei wäre noch viel mehr online möglich, sagt Marie Schwarz von der Grünen Hochschulgruppe.
Gerade bei den Erstsemesterklausuren gibt es noch keine anderen Möglichkeiten. Die haben immer noch ihre Präsenzprüfungen und das ist halt irgendwie absolut keine Option, gerade wenn irgendwie nur dieser eine Termin zur Auswahl steht oder vielleicht noch ein zweiter im März. Und wir haben auch noch ein großes Problem, wir haben viele internationale Studierende, die gar nicht in Deutschland sind und müssten irgendwie für eine Klausur hierher kommen.
Viele Dozierende machten jetzt Online-Prüfungen möglich. Andere seien weniger flexibel und beharrten auch in Corona-Zeiten auf traditionellen Klausuren.
Also wir haben auch super gute Beispiele, zum Beispiel bei mir, ich studiere Grundschullehramt, also bei mir findet alles online statt. Wir haben auch Ersatzprüfungsleistungen jetzt zum Beispiel, dass wir irgendwie Essays abgeben oder eine Hausarbeit schreiben. Also es geht, wenn die Dozierenden Lust haben und da auch was ändern wollen, beziehungsweise auch auf die Wünsche der Studierenden eingehen.
Auch in Wildau und an der Viadrina in Frankfurt beispielsweise wollen sich viele Studierende nicht mit den Vorgaben abfinden und schreiben Protestbriefe und Petitionen. Doch die Prüfungen müssten schließlich auch rechtssicher und vergleichbar sein, entgegnet Britta van Kempen, die zuständige Referentin des Vizepräsidenten der Uni Potsdam.
Hier ist es so, dass die Studierenden die Mikrofone und die Kameras aufmachen müssen während der Prüfung. Und das ist natürlich, je nachdem wie viele Studierende es sind, schwer zu überprüfen, dass das dann auch richtig funktioniert. Dann gibt es praktische Prüfungsformate, wo einfach vor Ort die Logistik ist, die nicht einfach nach Hause transferiert werden kann.
Ähnlich sieht das Ganze auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle. Schließlich hätten nicht alle Studierenden die entsprechende Technik zu Hause und wieder anderen sei die Online-Prüfung auch selbst zu unsicher.
Wir wollen Prüfung zulassen, aber alles, was möglich ist, wird online stattfinden. Aber auch Präsenzprüfungen werden stattfinden und zwar genau für die Studierenden, die sich nicht online prüfen lassen möchten, weil sie beispielsweise datenschutzrechtliche Aspekte anführen oder aber weil sie vielleicht in der einen oder anderen Region Brandenburgs leben, wo es vielleicht kein stabiles Netz gibt. Für diese Studierenden bieten wir Prüfungen in Präsenz an.
Allerdings müssten die, die ihre Klausur sicherheitshalber erst im nächsten Semester schreiben wollen, keine direkten Konsequenzen fürchten. Die Verzögerung wird auch nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet.
Wir haben alles unter den Aspekt der Freiwilligkeit gestellt. Wenn ein Studierender nicht zu einer Prüfung antreten möchte, darf ihm kein Nachteil erwachsen. Die Teilnahme einer Prüfung ist freiwillig.
Doch wer sein Studium schnell beenden will oder muss, der kommt an der ein oder anderen Prüfung im Hörsaal wohl vorerst nicht vorbei.
Amelie Ernst war das aus Potsdam und nach Berlin. Die Neuregelung der Kita-Notbetreuung erfüllt, zumindest aus Sicht der Bildungsverwaltung, bislang die Erwartungen. In Zahlen heißt das, Ende vergangener Woche wurden 35% der Kinder in den Kitas betreut, 50% der Auslastung sollten aber nicht überschritten werden. Kirsten Buchmann.
Wegen der Corona-Zahlen kann die Notbetreuung seit Anfang vergangener Woche nur noch von einem Teil der Kita-Kinder in Anspruch genommen werden. Nämlich bei außerordentlichem Betreuungsbedarf, wenn ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf ausübt und von Alleinerziehenden. Möglich ist es außerdem bei einer sozial schwierigen Situation oder bei einem besonderen pädagogischen Bedarf. Anlass für diese Änderung waren Rückmeldungen aus den Kitas, dass die Zahl der Kinder dort stieg. Zunächst sollten Kitas mit den Eltern besprechen, für welches Kind ein dringender Betreuungsbedarf bestand.
Die CDU will den Wohnungsbau in Berlin mit einer Gesetzesänderung beschleunigen. Der baupolitische Sprecher der Fraktion Christian Gräf schlägt vor, die Bauordnung um eine Standardgenehmigung für Typenbauten zu ergänzen. Was es damit auf sich hat, sagt Ihnen Jan Menzel aus der RBB Landespolitik.
Ein Standard-Mehrfamilienhaus bräuchte nur einmal den Behördenstempel und könnte dann mehrfach in der Stadt errichtet werden. Genehmigungen müssten nicht doppelt gemacht werden, der Neubau käme schneller voran. Das ist der Kern des CDU-Vorstoßes. Auch die FDP fordert diesen Typenbau-Turbo und rennt bei der Regierungskoalition offene Türen ein. Die Typengenehmigung soll noch dieses Jahr in die Bauordnung aufgenommen werden, kündigt Grünen-Baupolitiker Otto an. Zurückhaltender reagieren allerdings die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Typenbauten seien ideal für die grüne Wiese. In Berlin würden aber oft Baulücken geschlossen und komplizierte Grundstücke bebaut. Hier, sagt etwa die DGWO, seien individuelle Lösungen und Bauten gefragt.
Als hätte man mit Corona und Schweinepest nicht schon genug zu tun in Brandenburg, da kommt jetzt noch die Vogelgrippe hinzu. Zwei Fälle gab es bereits in diesem Winter in Brandenburg. Nun hat es eine Putenmastanlage in Briest in der Uckermark erwischt. Wie das Virus in den Betrieb gelangen konnte, ist nicht bekannt, zumal ja seit Mitte Dezember Dezember in einigen Gebieten der Uckermark bereits eine Stallpflicht für alle Puten und Hühner gilt. RBB-Reporterin Marie Stumpf hat die Details.
14.000 Puten gekeult und entsorgt. Das ist die traurige Bilanz der konventionellen Putenmastanlage in Briest in der Uckermark. Kurz zuvor hatte der Betreiber entdeckt, dass ungewöhnlich viele seiner Tiere verstorben waren. Er meldete es dem zuständigen Gesundheitsamt, Diagnose Geflügelpest. Wie ist das Virus also in den Betrieb gekommen? Laut Amtstierarzt Achim Wendland halten sich fast alle Halter an die Stallpflicht.
Unsere Mitarbeiter gucken sich das an. Wir haben ja entsprechende Listen, wo sich Geflügelhalter befinden. Und die gucken dann praktisch, ob die Stallpflicht eingehalten wird oder nicht. Stallpflicht heißt ja nicht automatisch, dass die im Stall drin sein müssen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Tiere unter entsprechenden Abdeckungen gehalten werden, also im Außenbereich. Oder auch Netze sind auch möglich, die man über die Auslaufhaltung überspannen kann.
Ein wichtiger Punkt für die Bio-Geflügelhalter in dem Gebiet. Denn für sie ist die Haltung im Freien wichtig.
Die Puten werden meistens im Stall gehalten. Meistens betrifft es die Ökobetriebe, die vielleicht Legehennenhaltung betreiben, die Eier sozusagen verkaufen wollen als Öko-Eier, als Bio-Eier. Aber die Vermarktung kann weiterhin unter dem Öko-Label stattfinden.
Es gibt aber noch andere Schutzmaßnahmen für Geflügelhalter, die in einem 3- und 10-Kilometer Radius rund um den betroffenen Stall gelten, so der Amtstierarzt der Uckermark.
Wenn sie in den Bestand gehen, entsprechende Schuhwerksdesinfektionen durchführen, Kleiderwechsel durchführen und das Futter so aufbewahren, dass Wildvögel dort keinen Zugang haben.
Bei diesen Schutzmaßnahmen besteht Hoffnung, dass sie wieder aufgehoben werden könnten, allerdings frühestens in einem Monat und auch nur, wenn kein weiterer Fall von Geflügelpest mehr auftritt. Der betroffene Stall wird aktuell gereinigt, die Betriebe im Umkreis beprobt. Der schlimmste Fall, Achim Wendland meint,
es kann durchaus sein, dass die Aufstallpflicht auf den gesamten Landkreis ausgedehnt wird oder sogar das ganze Land betroffen wird, also Land Brandenburg vielleicht eine Aufstallung anordnet. Aber da muss man sehen, wie sich die Vogelgrippe im Land entwickelt.
Vom Land gibt es dazu aber noch keine Pläne.
Wir haben gehört den Bericht von Marie Stumpf und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.